Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Freitagabend, in der wir uns eine Uraufführung im Anhaltischen Theater in Dessau ansehen, Am Rande des Orbits. Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit Dessauern und Dessauerinnen entstanden. René Benko war und ist eine schillernde Persönlichkeit, die es mit viel Geschick und vermutlich auch Charme zu Milliardeneinnahmen gebracht hat. Das scheint jetzt allerdings vorbei zu sein und einmal mehr fürchten einige deutsche Städte um ihre Warenhäuser und andere große Bauprojekte, die Benko angeschoben hat. Die stehen nämlich momentan auf der Kippe. Gleich nach der Musik geht es um Bilder, die in Deutschland nicht gezeigt werden würden. 90 Werke von NS-Künstlern sind jetzt in einer Ausstellung in Arnheim zu sehen und man kann da offenbar viel über Nazi-Propaganda erfahren. Im Museum Arnheim in den Niederlanden hat heute eine Ausstellung eröffnet, die es so in Deutschland noch nicht gab. Dabei stammen viele Leihgaben aus dem Deutschen Historischen Museum. Kunst im Dritten Reich. Es werden 90 Werke von Künstlern gezeigt, die ab 1937 in den sogenannten großen deutschen Kunstausstellungen im Haus der deutschen Kunst zu sehen waren. Also heute das Haus der Kunst in München und somit natürlich Teil der nationalsozialistischen Propaganda waren. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat sich die Ausstellung angeschaut für Fazit. Zunächst, Stefan Koldehoff, war ich mal überrascht über den Titel, in dem sowohl im Englischen als auch im Niederländischen dieser Begriff Drittes Reich so ganz selbstverständlich ohne Anführungszeichen benutzt wird. Gab es dazu Nachfragen?
Hat mich auch erstaunt, gab aber keine Nachfragen. Und das mag unter anderem daran liegen, dass ich heute tatsächlich der einzige von 20 Journalisten war, der aus Deutschland kam. Also ich glaube, dass das Bewusstsein darüber, dass dieses Dritte Reich, das Dritte Reich, ein durchaus kontaminierter Begriff ist, gibt es in den Niederlanden in der Form nicht.
Was sind denn das für Werke, die da jetzt zu sehen sind?
Naja, das ist schon ganz raffiniert gemacht, dadurch, dass, wie gerade erzählt, man sich wirklich auf das konzentriert, was ab 1937 in den großen deutschen Kunstausstellungen gehangen hat. Man hätte ja sonst definieren müssen, was ist eigentlich NS-Kunst? Und das ist wieder mal die große Erkenntnis auch dieser Ausstellung. Es gibt keine NS-Kunst. Es gibt keinen einheitlichen Stil. Das wird schon im ersten Raum ganz deutlich. Da hängen nämlich 7 Bilder, die vollkommen unterschiedlich gemalt sind, die aber alle mal in einer großen deutschen Kunstausstellung in München gehangen haben. Da ist ein Bild dabei, das ist fast altmeisterlich. Da ist ein Bild, das ist realistisch. Da könnte man denken, das hat Max Liebermann gemalt. Es gibt ein Bild, das ist fast Impressionismus pur, also nur so dahingehuscht, gar nicht konkret Formen ausgefüllt und sonst solche Geschichten. Und das ist eben, wie gesagt, eine der wichtigen Erkenntnisse. Es gab keinen gemeinsamen Stil. Es gab nur ein gemeinsames Ziel bei diesen Bildern. Und das haben Sie auch gerade schon gesagt. Das war tatsächlich Propaganda, Unterstützung des Regimes. Alles, was dann noch so unverdächtig herkommt, hat irgendwie dann doch auch einen Sinn, der irgendwie in die NS-Ideologie dann auch reingepasst hat.
Das sind also Bilder und Skulpturen vermutlich auch, die ideologisch verwertbar waren, ja, aber nicht explizit für Propaganda in Auftrag gegeben worden sind.
Ich gebe mal ein Beispiel. Da auch im ersten Raum hängt ein wunderbares Bild, eine ganz tolle Landschaft, also wie man die im 19. Jahrhundert gemalt hätte. Ein Berg, der ansteigt, grüne Wiesen, kleine Hütten, die sich daran schmiegen, sehr gut gemalt, stimmt auch alles von der Perspektive und so weiter. Und man denkt, ja, gut, in Ordnung, harmlos. Los und dann guckt man aufs Schild daneben. Nee, es ist die Hermann-Göring-Hütte in Oberaudorf. Also da lebte mit Göring der zweite Mann im Reich und damit ist dann eben der Kontext, der so wichtig ist, für die Zeitgenossen sofort klar gewesen. Ah, der zweite Mann im Staat, der liebt die Natur, er bewahrt uns den Boden, auf dem wir alle ackern können und von dem wir alle leben und so weiter. Und so gibt es ganz, ganz viele Bilder, die in dieser Ausstellung wirklich auch klug erklärt sind. Das ist das große Verdienst. Es gibt keinen erhobenen Zeigefinger. Der kann von niederländischen Kuratorinnen und Kuratoren natürlich auch schlecht kommen. Es gibt sehr nüchterne Erklärung, was das für Bilder sind, was man auf diesen Bildern sieht. Also beispielsweise in München ein Kriegsversehrter, der nur noch ein Bein hat, und rechts schiebt dann eine Frau in Schwarz einen Kinderwagen vorbei, und da ist klar, das ist eine Kriegerwitwe, deren Mann auch im Krieg geblieben ist. Links spenden Menschen für sogenannte Winterhilfswerk, also für die Familien der Soldaten, die fürs Deutsche Reich gekämpft haben. Also es wird sehr gut erklärt und damit auch gut entdämonisiert.
Würde man ein solches Werk, eines von diesen 90, in einem anderen Kontext sehen, zum Beispiel deutsche Malerei des 20. Jahrhunderts, würde es dann auch nicht auffallen, ja?
Nee, ich glaube nicht, und deswegen ist der Kontext so wichtig. Es sind eben, auch wenn sie, muss der Neid diesen Menschen lassen, zum Teil handwerklich wirklich sehr gut gemacht sind, es sind keine harmlosen Bilder. Sie haben alle einen Zweck, sie haben alle eine Agenda, sie sind nicht frei entstanden, sondern es gab die Schere im Kopf, ich darf nicht anecken, denn das war, wir haben vorhin drüber gesprochen, es gab keine Vorgaben, wie der Stil auszusehen hatte. Es war aber sehr, sehr klar, was auf Bildern ab 1933 nicht mehr stattfinden durfte. LGBTQ-Plus-Themen zum Beispiel. Homosexuelle hatten da nichts zu suchen. Die Szenen der Weimarer Republik, die sich in Cafés und Bars in Berlin abgespielt haben. Es durfte nicht kubistisch sein. Es durften um Himmels Willen keine sozialkritischen Themen, keine kommunistischen Anspielungen drin sein. Dada, also so ein gepflegter Blödsinn, war verpönt. Das war relativ klar, und deswegen ist eben alles, was in dieser Ausstellung zu sehen ist, keine freie Kunst.
Wie ist denn das, wenn man jetzt vor diesen Bildern steht, die man ja teilweise auch aus Geschichts- oder Kunstgeschichtsbüchern kennt?
Ganz merkwürdig, weil man sie eben da tatsächlich nur als kleine Abbildungen kennt. Und ich weiß nicht, wie Sie es machen. Ich vergesse immer zu gucken, welche Maße dann daneben stehen. Und ich war wirklich ziemlich geplättet bei vielen Bildern, wie riesengroß die sind. Also zum einen natürlich, der Wunsch bei diesen Ausstellungen war, dass das Reich die irgendwie ankauft für Amtsräume oder für Rathäuser oder für was auch immer. Also schon da waren große Formate gefragt. Und man wollte aber natürlich auch überwältigen. Also da ist ein Bild von Helgoland, das ja erst 1890 zu Deutschland gekommen ist, mit zwei riesigen Adlern, die von vorne auf Helgoland zuzufliegen scheinen. Und sie gehen fast in eine Duckhaltung, weil sie denken, die fliegen gleich über sie hinweg. Also es ist wirklich schon wichtig, und darüber müssen wir in Deutschland auch nochmal diskutieren, diese Bilder im Original sehen zu können. Es sind eben nicht nur Kunstwerke, es sind auch historische Quellen.
Warum ist das eigentlich bislang nicht passiert? Hat man da immer noch Angst, die zu zeigen, oder nicht so den richtigen Umgang zu finden in der Art der Präsentation?
Also ich glaube, Angst muss man wirklich nicht haben vor diesen Bildern. Die sind inzwischen gut erforscht. Es ist übrigens auch weitaus weniger. Es hat jemand mal eine Statistik für alle großen deutschen Kunstausstellungen aufgestellt, was da zu sehen war. Es sind viel, viel mehr Stillleben und Akte und Landschaften als tatsächlich Hardcore-Nazi-Bilder mit Soldaten oder mit Kriegsszenen oder sonst irgendwas. Nein, es ist gut erforscht. Angst muss, glaube ich, niemand mehr haben. Ich hatte bei den letzten Versuchen immer das Gefühl, es ist mehr ein Schuldgefühl gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern, die als entartet aussortiert wurden ab 1937, 38. Aber ich finde, da müssen wir inzwischen auch mal eine Form finden, wie es vielleicht doch geht. Unter anderem eben, um diese Bilder nicht zu dämonisieren, sondern um sie zu entlarven, wie das jetzt in Arnhem sehr gut passiert.
Sind diese Bilder eigentlich alle unter Verschluss in den Depots, oder gibt es in Arnhem jetzt zum Beispiel auch private Leihgaben?
Das ist auch eine ganz merkwürdige Geschichte. Die allermeisten Bilder kommen aus dem Deutschen Historischen Museum in Berlin. Die waren nach 1945 von den Amerikanern mit in die USA genommen worden, weil man sie da wirklich für gefährlich gehalten hat. Und dann sind die erst in den 80er, 90er Jahren bis auf einige Hitler-Porträts zum Beispiel, sind die an Deutschland zurückgegeben worden und jetzt eben im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Es sind zwei Privatleihgaben in der Ausstellung in Arnhem und das große Triptychon von Adolf Ziegler mit den nackten Frauen aus den Staatsgemäldesammlungen in München. Das ist auch ausgeliehen worden, aber ansonsten tatsächlich alles Berlin.
Herzlichen Dank, Stefan Koldehoff, über die Ausstellung mit NS-Kunstwerken im Museum Arnhem, Kunst im Dritten Reich, Art in the Third Reich, zu sehen bis 24. März nächsten Jahres in Arnhem. Dankeschön.
Gerne.
dem Immobiliengeschäft haftet ja schon immer etwas Windiges an, gerade wenn es um Milliardengeschäfte und Großprojekte geht. Der Milliardär René Benko gehört zu den Großen der Branche, aber wie es aussieht, steht das Imperium, das er mit seinen Bauprojekten errichtete, dann doch auf tönernen Füßen. Die Rede ist von milliardenhohen Fehlbeträgen. Benko hat die Leitung der Signa Baugruppe abgegeben, nachdem ihm mehrere Gesellschafter das Vertrauen entzogen haben. Seither wurde der Wunderwutzi, wie ihn die Österreicher nennen, nicht mehr gesehen. Wie es mit den Prestigeprojekten nun weitergeht, ist offen. Immerhin gehört dazu ja auch die Warenhauskette Galeria oder der Elbtower in Hamburg. Was uns hier bei Fazit interessiert, welchen Einfluss haben und hatten Benkos Projekte auf die Innenstädte? Fragen dazu an unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Hat René Benko bei seinen Vorhaben Architektur und Stadtentwicklung mitgedacht? Immerhin hat er sich ja auch mit bekannten Architekten wie zum Beispiel David Chipperfield umgeben.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch ein Teil seines Erfolgsrezepts gewesen. Spätestens seit 2011 hat er ja angefangen, einen wirklich internationalen Immobilienkonzern aufzubauen. Und es fällt schon auf, dass auch in seinen ganz frühen Projekten, also zum Beispiel das Kaufhaus Tirol in Innsbruck, dass dort von vornherein Architektur eine große Rolle gespielt hat. Und die Überlegung, wie binde ich meine der teilweise sehr, sehr großen Projekte ein in die Stadtstruktur. Das ist jetzt nicht etwa deswegen, nehme ich zumindest mal an, weil er ein so überragender Architekturliebhaber gewesen ist, sondern das ist ein Teil seines kommerziellen Erfolgs gewesen und auch ein Teil seines kommerziellen Rezepts und Konzepts, nämlich die Innenstädte neu zu beleben mit seinen Projekten und damit eben auch erheblich Geld zu verdienen. Mhm. Und seinen Projekten natürlich auch einen neuen Wert zu verschaffen, der höher ist als der, zu dem er sie gekauft hat.
Das ist ja erstmal nicht falsch gedacht. Man muss an dieser Stelle unbedingt über das Warenhaus an sich sprechen. Erstens, weil wir seit vielen Jahren über sterbende Warenhäuser in unseren Städten diskutieren. Zweitens, weil Benko das Warenhaus ja auch in eine neue Zukunft führen wollte. Nur über die Architektur oder auch über andere Ideen?
Nein, das ist das Problem. Er hat ganz wesentlich immer auf die Architektur gesetzt, zum Beispiel auf die Projekte von David Chipperfield oder in Berlin gab es auch den Turm von Jan Kleihus für den Kaufhof am Alexanderplatz. Also er hat immer auch sehr gute Architekten genommen, jetzt keine besonders avantgardistischen, aber sehr gute Architekten. Aber im Grunde genommen hat er an dem Konzept Warenhaus nichts wirklich geändert. Und das fällt ihm wohl jetzt auch mit auf die Füße, neben vielen anderen Aspekten, dass eben seine kommerzielle Idee, ich tüchtige die Idee des Warenhauses. Ich mache etwas Neues aus diesem ja inzwischen 120, 140 Jahre alten Konzept, dass die ziemlich gescheitert ist. Und das ist wohl mit ein Teil des Problems, vor dem er jetzt steht.
Der andere Teil des Problems scheint aber auch die Art gewesen zu sein, wie er finanziert, oder?
Ganz offensichtlich. Also er hat ja sein ganzes Imperium und man muss wirklich von einem Imperium reden. Es ist unglaublich, wo er überall Projekte hat. Also in München, in Venedig, das Hotel Bauer. Also ich meine, das Luxushotel in Venedig überhaupt, das gehört zu seinem Konzern. Er hat selbstverständlich in Berlin sehr viele Projekte gehabt, im Rheinland, in Hamburg eben diesen Elbtower begonnen, der ja inzwischen schon auf 100 Metern Höhe ist. Also das ist ein Riesendrama, dass dort gerade die Bauarbeiten abgebrochen werden. Dieses Imperium hat er aufgebaut in einer Zeit der Niedrigzinsen, die durch die Europäische Zentralbank eben durchgesetzt wurden. Und das ist wohl der Kern des ganz großen Problems. Er hat seinen Riesenbestand an Bauten seit 2011 zusammengeholt und an Institutionen in dieser sehr, sehr kompliziert aufgebauten Holding untergebracht und eben das Ganze finanziert durch sehr niedrige Zinsen. Jetzt sind aber, wie jeder Häuslerbauer in Deutschland weiß, die Zinsen extrem gestiegen. Die sind auch für Herrn Benko groß gestiegen. Und damit ist das gesamte Konzept in Frage gestellt worden.
Für die Rettung von Galeria hat er ja während der Pandemie sogar 700 Millionen Steuergeld vom Staat bekommen, weil er mit Arbeitsplätzen argumentiert hat. Hat er eine solche politische Agenda überhaupt jemals verfolgt?
Das kann ich jetzt in dieser Form nicht sagen, aber er hat auf jeden Fall massiv Politik gemacht damit. Also in Berlin war das am offensichtlichsten, in Frankfurt und in Hamburg ist er ziemlich gescheitert damit, aber in Berlin hat er den Senat derartig unter Druck gesetzt mit der Drohung, ich mache hier alle Kaufhäuser dicht und ihr steht plötzlich vor Tausenden von Arbeitslosen, dass es ihm gelungen ist, obwohl das ein völlig anderer Geschäftsbereich ist, erhebliche Rechte, was den Bau angeht, von Hochhäusern durchzusetzen. Das heißt, heißt, am Kurfürstendamm sollen jetzt plötzlich zwei Hochhäuser entstehen, wo rundherum alle Stadtplaner sagen, das ist der vollkommene Unsinn, dort Hochhäuser hinzustellen. Aber damit sollen theoretisch zumindest für einige Jahre nur die Arbeitsplätze eben vor allem bei Kaufhof gesichert werden. Und das heißt, er hat wirklich zwei Bereiche, nämlich den Arbeitsbereich innerhalb der Kaufhäuser und den Arbeitsbereich innerhalb des Immobiliengeschäftes auf das engste miteinander verknüpft und damit wirklich massiven Druck ausgeübt, was ja möglich ist, weil wenn so ein Großinvestor ein Projekt macht, dann bestimmt der eben auch immer gleich das Schicksal des ganzen Stadtviertels rundherum oder bei kleineren Städten durchaus das Schicksal der ganzen Stadt damit. Das heißt, der politische Druck, den Benko ausgeübt hat, für den er übrigens auch massiv schon ganz früh kritisiert wurde, der ist erheblich gewesen.
Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass Städte dann auch setzen auf solche Investoren. Also wir können uns ja erinnern an Nikolaus Berggruen, von dem Benko ja seine Karstadt-Häuser übernommen hat. Also es ist ja auch so, dass Kommunen unglaublich auf solche Investoren setzen, wahrscheinlich weil es irgendwie alternativlos ist oder weil sie das Schicksal nicht selbst in die Hand nehmen.
Nee, sie haben oft auch einfach das Problem, dass diese Gebäude aus den 1950er oder 1960er und 70er und 80er Jahren sehr, sehr groß sind, sehr dominant den Stadtraum beherrschen und dass die Städte selbstverständlich Angst haben, dass das leer fällt. Das kann man ja gerade im Rheinland wirklich ganz krass sehen, was passiert mit Städten, wo dann plötzlich ein oder zwei Kaufhäuser nebeneinander stehen, die leer sind und wo die ganze Stadt nicht mehr richtig funktionieren kann. Das heißt, die Befürchtung der Stadt ist durchaus gerechtfertigt, zu sagen, ich setze mich mit einem Großinvestor zusammen und wenn er dann außerdem noch wie Benko kommt und sagt, ja, ich habe eine ganz tolle neue Idee dafür, was das Kaufhaus sein soll und wie es künftig auftreten könnte, eben nicht mehr als nur eine Versammlung von Generalangeboten für jedermann und jeder Frau, sondern als ein Spezialangebot, was kostbar, was luxuriös ist, was Spaß machen soll, wo Shopping sozusagen zum neuen Erlebniswelt wird, naja, dann ist das eben auch für Stadtgewaltige immer eine ganz große Versuchung, selbstverständlich. Sie haben ein Problem vom Hals und kriegen eine Hoffnung, die sich jetzt ja offensichtlich nicht so bewährt hat.
Genau, was passiert denn jetzt, wenn Benko sich zurückzieht? Also kommt dann einfach der Nächste, der wieder verspricht, oder haben wir dann wirklich Warenhausruinen und Hochhausruinen in den Städten stehen?
Das ist jetzt inzwischen ein richtiges Problem, weil Benko war der letzte große Investor dieser Art, der gesagt hat, wir können das Warenhaus retten. Wir können damit wirklich etwas für die Zukunft machen. Zumindest der letzte Bekannte, der sich auch wirklich für die Architektur interessiert hat, der sich für die Städtebaustruktur interessiert hat, der gesagt hat, wenn ich ein großes Quartier am Kurfürstendamm in Berlin entwickle, durch David Chipperfield in dem Fall, dann will ich eben mehr erreichen als nur Shopping. Ich will da auch Büros unterbringen, ich will da auch Kultur unterbringen, ich will da sogar Wohnen mit unterbringen. Das heißt, ob solch ein Investor jetzt einfach so wieder aus der Kiste rauszuziehen ist, das ist zumindest zu fragen und es wäre auf jeden Fall sehr überraschend.
Nikolaus Bernau über den Immobilienspekulanten René Benko, seinen Rückzug aus der Signa-Gruppe und die möglichen Folgen für einige Innenstädte. Vielen Dank, Nikolaus Bernau.
Meine große Freude. Vielen Dank Ihnen auch.
Weihnachten nähert sich, das merkt man daran, dass die Geschenke größer werden. Der weltweit bekannte Kurator Kaspar König, der am 21. November seinen 80. Geburtstag feiert, war mehr als ein Jahrzehnt Direktor des Museum Ludwig in Köln. Und statt sich zu seinem Ehrentag beschenken zu lassen, dreht er den Spieß um und schenkt dem Museum 50 Werke aus seiner privaten Sammlung. Zur Belohnung werden die dort nun präsentiert und Sabine Oelze hat sich umgesehen und auch mit Kaspar König über seine Schenkung gesprochen.
Toll, großer, die beiden machen das.
Kaspar König ist begeistert. Der Ex-Direktor des Museum Ludwig und vierfacher Kurator der Skulpturprojekte Münster führt durch die kleine Präsentation von 50 Werken, die er dem Museum Ludwig überlässt. So bleibt der fast 80-Jährige in seiner alten Wirkungsstätte präsent.
Ich bin überhaupt kein Sammler, aber beruflich habe ich mit der bildenden Kunst seit 60 Jahren zu tun.
Kaspar König hat das Kunstgeschehen in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer. Bereits in den 1960er Jahren arbeitete er als Scout in New York und vermittelte amerikanische Avantgarde-Kunst an deutsche Galerien. Jedes Gemälde, jede Skulptur, jede Zeichnung scheint eine eigene Geschichte zu erzählen, die eng mit dem Stifter verbunden ist. So auch der bunte Blumensiebdruck von Elaine Sturtevant, ein berühmtes Exemplar ihrer Appropriation Art, ihrer Kunst der Aneignung. Sturtevants Arbeit ist eine originalgetreue Kopie eines Andy Warhol-Siebdrucks von 1964. Kaspar König war dabei, als sich Sturtevant und der Pop-Art-Papst zum ersten Mal in der Factory in New York trafen. Andy Warhol sei von der Idee begeistert gewesen, der Pop-Art noch eins draufzusetzen.
Ich war zufälligerweise der Zeuge, wo Andy Warhol gesagt hat, du kannst meine Bilder nehmen, dann musst du die nicht neue Siebdrucke zu machen.
Das wollte Sturtevant aber gar nicht. Es ging ihr nicht um das Original, sondern darum, mit ihrer Kopie die Einmaligkeit eines Kunstwerks zu hinterfragen.
Aber später hat sie ihm erzählt, dass sie das extra neu gemacht hätte. So.
Auch am Diptychon der amerikanischen Künstlerin Jenny Holzer war König beteiligt, zumindest an der deutschen Fassung. Es besteht aus einem Text und einem Gemälde und heißt Wohlhabende Studenten. König zeigte es 1981 in der Ausstellung Westkunst in Köln. Er wollte, dass alle den komplizierten Text über wohlhabende Studenten, die nur so tun, als würden sie sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, richtig verstehen.
Der Text ist von ihr. Und den habe ich ins Deutsche übersetzt. Und das war sozusagen ganz klar meine linke Parole. Ja, die Kinder reicher Leute, die Geld bekommen und so weiter und sich links gerieren.
Linke Parolen waren aber nicht das Kriterium für die Auswahl der Werke. Es ging darum, wie sie zur Sammlung und zur Geschichte des Museum Ludwig passen. Der Rundgang führt vorbei an Skizzen für Skulpturen des US-amerikanischen Bildhauers Donald Judd oder an Unterwassercollagen mit Fischen und Korallen der Künstlerin Isa Genskin. Ihr Werk ist bereits Teil der Museumssammlung. Auf zwei Postern, entworfen vom US-Künstler Jeremy Deller, ist zu lesen »Lang lebe Holger Tschukai« und »Lang lebe Jackie Liebezeit«, ein Hommage an die Mitglieder der Kölner Underground-Band The Can.
Das ist natürlich gut, weil das leider die Kölner, die es nicht mehr gibt. Ja, Jackie Liebzeit und Holger Tschukai, ne? Sowas kostet 100 Euro.
Kaspar König sammelte nicht, um zu spekulieren, um an den Meistbietenden zu verkaufen, sondern um Freundschaften und persönliche Vorlieben zu pflegen. Präsentiert wird die Schenkung vor einer hellblauen Tapete. Sie ist mit Tausenden von kleinen Kaffeekannen bedruckt. Der Entwurf des Frankfurter Künstlers Thomas Bayerle schafft eine private Wohnzimmeratmosphäre und ist eine Sonderanfertigung, nur für Kaspar König. Ein Geschenk an den Schenker gewissermaßen.
Thomas Bayerle und Kaspar König sind ja auch seit langen Jahren befreundet, haben zusammengearbeitet. So, das ist eigentlich eine sehr schöne und auch für König sehr typische Begleit- oder Hintergrundmelodie bildet.
Sagt Stefan Diedrich, Kurator am Museum Ludwig. Jedes einzelne Werk der Schenkung passe zur Sammlung.
Zum einen ist sicherlich schon, wenn man sich die Künstler-Künstlerinnen-Liste anschaut, dann sind es sehr viele Positionen, die entweder in der Sammlung vertreten sind und wo diese jetzt geschenkten Arbeiten nochmal zum Teil sehr überraschende und sinnvolle Ergänzungen ergeben. Zum anderen sind Künstlerinnen und Künstler dabei, die bisher noch nicht in der Sammlung waren und die sicherlich auch mit ihren Arbeiten große Lücken füllen können.
Eine Schenkung ganz ohne Auflagen. Welche der Werke ins Depot wandern oder dauerhaft gezeigt werden, darüber entscheidet nicht Kaspar König, sondern allein das Museum. Wer also die gesamte Schenkung sehen will, sollte sich vor dem 17. März die Ausstellung ansehen.
Meint Sabine Oelze über 1000 Miles to the Edge, die Schenkung des Kurators Kaspar König ans Museum Ludwig derzeit dort zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Frederik Wirwig.
Erneut gibt es Kritik an Verantwortlichen der Kunstausstellung Documenta. So soll einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge ein Mitglied der Kommission, die die neue künstlerische Leitung auswählt, der Israel-Boykott-Bewegung BDS nahestehen. Der Kunstkritiker Ranjit Hoskote soll demnach 2019 eine Petition unterzeichnet haben, die den Zionismus eine rassistische Ideologie nennt. Documenta-Chef Andreas Hoffmann wies diese Vorwürfe zurück. Alle Mitglieder der Findungskommission hätten sich von der BDS-Bewegung explizit distanziert. Hoskote selbst erklärte, er lehne die Bewegung ab. Die Documenta stand 2022 wegen antisemitischer Werke stark in der Kritik. Die Oper in Frankfurt am Main soll am bisherigen Willy-Brandt-Platz neu gebaut werden. Das hat der Frankfurter Magistrat beschlossen. Der Vereinbarung muss noch die Stadtverordnetenversammlung zustimmen. Diese hatte im Januar 2020 mit großer Mehrheit einen Abriss der maroden Theater-Doppelanlage aus Oper und Schauspiel von 1963 beschlossen. Wo neu gebaut werden sollte, wurde lange diskutiert. Die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig nannte die Entscheidung einen Meilenstein. Für das Schauspiel soll noch über ein Grundstück verhandelt werden, das wenige hundert Meter entfernt liegt. Außerdem muss die Stadt einen Interimsstandort für die Sparten finden. Das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin soll teurer werden als geplant. Das Stuttgarter Büro von Miller und Partner hat die zuständigen Behörden um eine Anschlussfinanzierung von 2,5 Millionen Euro gebeten. Begründet wird dies auch mit massiver Baukostensteigerung plus Inflation. Der Bau des seit Jahren umstrittenen Denkmals wurde bereits 2007 beschlossen, verzögerte sich aber immer wieder. 2018 wurden die zunächst notwendigen 17 Millionen Euro genehmigt. Das begehbare Werk wird auch als Einheitswippe bezeichnet. Die Beatles stehen nach 54 Jahren wieder auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Ihr kürzlich veröffentlichter neuer Titel Now and Then sei aus dem Stand an die Spitze der Charts geklettert, teilte die GfK Entertainment in Baden-Baden mit. Der Song war von künstlicher Intelligenz aus Demomaterial des verstorbenen John Lennon vollendet worden und ist der 12. Nummer 1 Hit der Beatles in Deutschland. Ihr bis dahin letzter Spitzenreiter war 1969 Come Together. Nie gab es eine längere Spanne zwischen zwei Chart-Hits. Der 1980 ermordete John Lennon hatte Now and Then Ende der 70er Jahre für Paul McCartney aufgenommen. Die Aufnahmen wurden von Instrumentaleinspielungen der anderen Beatles ergänzt.
Und jetzt schauen wir nach Dessau ans Anhaltische Theater, wo sich unsere Kritikerin Katrin Ullmann heute Abend die Uraufführung von Am Rande des Orbits angesehen hat. Am Rande des Orbits, basierend auf einem Text von Nora Dethje Leggemann, in dem es um zwei Frauen geht, die sich gar nicht begegnen, aber doch auf der Theaterbühne in einen Dialog treten. Es geht um den weiblichen Körper und den Wunsch nach sexueller Selbstbestimmung, Katrin Ullmann. Was heißt das denn konkret? Was ist das für ein Theaterabend am Rande des Orbits?
Ja, Sie haben es eigentlich schon ganz gut gefasst. Im Grunde ist der gemeinsame Punkt, sind die Themen Abtreibung, Frauenrechte, Selbstbestimmung. Und der interessante Aspekt daran ist unter anderem auch, dass eine Ostbiografie skizziert wird und eine Westbiografie. Und die eine Frau, die den ersten Monolog spricht, spielt, das ist Anja Bothe. Die ist recht jung, ich würde mal sagen, die ist vielleicht sogar noch Teenagerin. Man erfährt so skizzenhaft ihre Biografie, ist auf einer Berufsschule, lernt Kindererzieherin. Die hatte ungeschützten Sex oder ist sich gar nicht mal so sicher, ob der ungeschützt war. Auf jeden Fall ist sie jetzt sehr nervös und schlaflos und überlegt, was sie eigentlich machen könnte. Pille danach, ihren Freund, der aber eigentlich noch ein bisschen zu frisch ist, um richtig Vertrauen zu ihm zu haben, anrufen. Wie geht sie mit der Situation um? Was macht sie? Geht sie in die Notaufnahme? Ja, das sind so ihre Gedanken dazu. Und parallel träumt sie aber auch wieder sich raus aus ihrem kleinen Orbit. Ich glaube, da kommt auch der Titel so ein bisschen zum Tragen. Und sehnt sich nach Skandinavien, nach der großen, weiten Welt. Und der zweite Monolog ist von einer etwas älteren Figur gehalten. Mona Georgia Müller spielt sie. Sie ist, würde ich mal mutmaßen, eher aus dem Westen, diese Figur. Und sie landet aufgrund einer Bahnverspätung in einem Dessauer Hotel und ist vom Beruf Redakteurin vermutlich kinderlos. Das erfährt man nicht so genau. Und sie recherchiert aber zum Thema Abtreibung, weil sie in eine Demonstration geraten ist in Dessau, wo AbtreibungsgegnerInnen und AbtreibungsbefürworterInnen einander sich ja ins Gehege kamen, sage ich mal. Und das ist im Grunde ein sehr, sehr informativer Part, wo sie erzählt, wie die Rechtslage ist, wie viele Frauen, Mädchen jährlich abtreiben müssen, welche daran sterben, welche Schäden es hat, welche Gefahren davon ausgehen, wie die Regelungen sind, die Arztposition, also das, wie der Aufklärungsunterricht in der Schule war. Dieser Part hat ein bisschen was von der AOK-Broschüre, aber die Darstellerin macht das wirklich sehr, sehr gut und bringt ihre eigene Ahnungslosigkeit, also die Ahnungslosigkeit ihrer Figur sehr überzeugend drüber, dass sie einfach feststellt, sie hat sich eigentlich gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt.
Vermutlich nahm mein jugendliches Ich sich damals vor, beim Sex immer gut aufzupassen. Da war diese norwegische Zwischenmieterin, die mir erzählte, als wir damals zusammen die WG-Küche strichen, sie habe kürzlich die 6. Abtreibung hinter sich gebracht. Und der Arzt habe gesagt, noch eine weitere und ihre Fruchtbarkeit sei gefährdet. Ihr machte diese Aussage sehr zu schaffen. Sie sagte, sie sei nicht so diszipliniert beim Sex. Wenn es schön sei, vergesse sie einfach alles.
Ja, Katrin Ullmann, zwei Frauen, zwei nächtliche Monologe, die sich dann auf der Bühne wahrscheinlich irgendwie miteinander verbinden sollen, überschneiden, ergänzen. Wie ist die Regisseurin Saha Rezai denn da vorgegangen?
Ja, die Überschneidungen finden, glaube ich, vor allem in den Köpfen der ZuschauerInnen statt, weil die wirklich sehr solitär voneinander stehen, diese beiden Monologe. Es spielt alles in einem sehr puristischen Raum, den Viviane Niebling gebaut hat, entworfen hat. Das ist nur mit einer schwarzen Lackfolie ausgekleidet. In der Mitte liegt so ein weißer Sitzsack, so ein schlaffer Wasserball, dem die Luft ausgegangen ist. Ist so eine Art Kissen oder Bett könnte es sein. Auf der Rückwand sind dann so Projektionsflächen. Da sieht man Nachthimmel, Blätter, Licht und später eben auch Projektionen von weltweiten Demonstrationen zu dem Thema Abtreibung. Im Grunde begegnen sich die beiden Figuren nicht. Sie begegnen sich natürlich in den Themen, die sie ansprechen und aus verschiedenen Perspektiven bearbeiten. Und ganz am Ende stehen sie auch gemeinsam im Raum und da wird dann auf diesem Ball, der inzwischen dann aufgepustet worden ist, werden dann nochmal wirklich weltumspannende Projektionen und Filmschnipsel von Demonstrationen projiziert. Da bekommen sie dann so eine Einheit und vielleicht so einen solidarischen Moment, dass sie gemeinsam draufblicken. Aber sie sprechen tatsächlich nicht miteinander.
Mhm. Aber würden Sie sagen, das geht auf, dieser Dialog, der da entstehen soll?
Ja, also Dialog entsteht tatsächlich nicht, aber es ist so ein lautes Denken. Es ist so ein Selbstgespräch in der Nacht und die Zweifel, die Gedanken, die aus den zwei Perspektiven um dasselbe Thema kreisen, das vereint schon und das berührt einen auch, weil die Darsteller das wirklich sehr gut machen. Und man im Stückverlauf immer mehr und mehr Stimmen von außen in den Raum auch hineinkommen. Also dann werden auch schon das Interviews mit Dessauerinnen eingespielt. Es kommen diese, wie ich schon gesagt habe, diese Videoschnipsel von Demonstrationen mit dazu. Das bekommt dann nochmal so eine Dimension, die größer wird. Aber es sind tatsächlich sehr solitäre, fast klinische Monologe, psychologisch gearbeitet, aber sie sind in diesem klinischen, sterilen Raum, sodass es jetzt nicht wirklich eine starke atmosphärische Wirkung hat, sondern eine starke informative Wirkung, würde ich sagen.
Sie haben das gerade eben schon erwähnt, dass da auch Dessauerinnen und Dessauer vorkommen dann in so Schnipseln. Das war auch in der Vorschau zu lesen, dass es sich um eine Produktion handelt, die zusammen mit den Bürgern und Bürgerinnen der Stadt entstanden ist. Also doch ein partizipatives Theaterprojekt. Oder ja, wie sind die vorgegangen?
Ich würde sagen, das bezieht sich auf jeden Fall auf die Recherche. Da wurden Dessauerinnen zum Thema Abtreibung befragt und in der DDR war das deutlich liberaler als in der BRD. Dieses Thema wird aufgegriffen und wie geht die Gesellschaft heute damit noch um? Wie ist die Position heute dazu? Und ist da immer auch ein großer liberalerer Gedanke, die Frauen dürften selbstbestimmt abtreiben oder wie ist die Tendenz, wie ist sozusagen die Situation der Gesellschaft jetzt verortet hier? Und da kommen viele Stimmen vor, die sich dazu äußern, ganz unterschiedlich, positiv, aber auch skeptisch. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo diese Produktion hier in Dessau andockt. Und auch die Autorin hat sich irgendwie zum Teil für ihre Recherche, war sie zum Teil hier in Dessau vor Ort und hat das Stück schon auf die Stadt adaptiert. Also von da ist da schon eine Art Teilhabe stattgefunden.
Mhm. Katrin Ullmann, Sie hören sich ein bisschen verhalten an. Also hat Sie dieser Theaterabend überzeugt?
Ja, er hat mich so halb überzeugt, nicht so wirklich. Er hätte mich ruhig emotional stärker involvieren können. Mir war es dann streckenweise doch ein bisschen zu didaktisch und zu informationsdicht. Das kann man einem Abend nicht unbedingt vorwerfen. Das ist natürlich schön, wenn da so viel Informationen drin gepackt sind. Aber so Mut zur Lücke und mehr Behauptung oder mehr Wucht hätte mich, glaube ich, mehr berührt. Natürlich hat dieses Thema an sich eine totale Wucht, aber irgendwie war so die Nahbarkeit, die hat mich nicht so ganz erreicht.
Katrin Ullmann über die Uraufführung von Am Rande des Orbits am Anhaltischen Theater in Dessau. Die nächste Vorstellung, die ist am 26. November. Vielen Dank.
Gerne.
Und an dieser Stelle noch ein Verweis auf die neue Ausgabe unseres Theaterpodcasts, diesmal mit Ulrich Mattes und Murat Dikenci, die darüber diskutieren, wie elitär das Theater eigentlich ist und wie man mehr Teilhabe erreichen könnte.
Ich finde unbedingt, dass sich das in dem Publikum und auch in den Spielplänen, vielleicht nicht so radikal wie am Gorki-Theater, da hat das Deutsche Theater einen anderen Auftrag, wie ich finde, aber es müsste sich mehr ausdrücken, dieser migrantische Anteil mit deren Themen, mit deren Sehnsüchten, mit deren allem Möglichen so.
Ich gucke gleich Murat an, weil du gelacht hast, als Uli Mattes gesagt hat, das Deutsche Theater hat einen anderen Auftrag. Ist das so? Siehst du das auch so?
Würde ich mich fragen, was der Auftrag ist des Deutschen Theaters, was das Maxim-Gorki-Theater ist. Das sind ja dann wahrscheinlich so Leitlinien, über die wir sprechen müssen. Aber ich würde da direkt mit einsteigen wollen. Das ist nicht meine Welt. Habe ich natürlich sehr viel erlebt und ich musste ja auch quasi sowas wie eine Basisarbeit erstmal leisten, genau diese Menschen abzuholen und zu sagen, kommt doch mal vorbei. Ich war bei meinem Friseur, habe gesagt, ich habe ein Konzert, das ist zu Nevros, also wir können ein kurdisches Neujahrsfest feiern. Das war ja unser Ansatz, einfach mal das Haus in dem Sinne zu öffnen. Aber tatsächlich würde ich auch sagen, ich verstehe ihn total, weil ich auch oft natürlich auch meine Eltern oder meine Familie so als das Beispiel nehme, um zu sagen, wo würden sie sich wohlfühlen, wo waren sie auch, wo haben sie mich besucht, weil ich ja auch schon in der Republik viel herumgereist bin als Schauspieler und auch selber natürlich, wenn ich im Publikum sitze, immer frage, was sind das für Orte? Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, ich glaube, wir behandeln die Theater noch als sehr heilige Orte.
Murat Dikenci, Schauspieler und Dramaturg, er leitet das Studio Ja am Maxim-Gorki-Theater und ich kann schon mal verraten, beim Thema Theater als heilige Orte, da gab es dann gleich Widerspruch vom Schauspielkollegen Ulrich Mattes zu hören im Theaterpodcast, neue Ausgabe und den finden Sie wie immer über jeden Podcast-Catcher unter DLF Kultur oder in unserer DLF Audiothek. Über die geplante Schließung von Goethe-Instituten haben wir hier bei Fazit berichtet. Die meisten der neun betroffenen Standorte befinden sich in Europa, vier von ihnen in Italien, neben Turin, Triest und Genua. Das Goethe-Institut in Neapel, einer der symbolträchtigsten Standorte der deutschen Kulturinstitution weltweit. Was auch daran liegt, dass Johann Wolfgang von Goethe vor über 200 Jahren am Sitz des Instituts, nämlich im Palazzo Sessa, häufig selbst zu Gast war. Jörg Seiselberg über die Geschichte des Hauses und die jetzige Empörung über die Schließung.
Im Treppenhaus blättert der Putz an einigen Stellen, aber es sind historisch bedeutende Stufen, die hochführen in den zweiten Stock des Palazzo Sessa im Zentrum Neapels, wo die Leiterin des dortigen Goethe-Instituts, Maria Carmen Morese, auf der Terrasse die Geschichte des Gebäudes erläutert.
Sie sind diese Stufen gegangen, wie Goethe 1787. Und das ist jetzt das Faszinierende an diesem Haus. Das Gefühl, man kann die Geschichte förmlich spüren.
Über 230 Jahre, nachdem Johann Wolfgang Goethe im Rahmen seiner italienischen Reise im Palazzo Sessa zu Gast war, sollen jetzt dort die Türen des nach ihm benannten Instituts schließen. Das Außenministerium in Berlin und die Leitung der Goethe-Institut in München wollen andere Schwerpunkte setzen. In Neapel regt sich dagegen Protest. Mehrere Tausend haben einen Appell zum Erhalt des Goethe-Instituts unterschrieben, darunter auch der prominente Antimafia-Schriftsteller Roberto Saviano. Mitunterzeichner und Geschichtsprofessor Andrea Donofri aus Neapel sagt:
Alle Kollegen, die ich treffe und mit denen ich über die Schließung oder die Verringerung der Goethe-Institute in Italien oder des Goethe-Instituts in Neapel spreche, sind verblüfft und sind empört über diese Maßnahmen, die zurzeit getroffen werden, weil für uns ist das Goethe-Institut eine regelrechte Institution in der Kulturlandschaft Neapels.
Donofrio, Präsident der italienischen Gesellschaft für zeitgenössische Geschichte im deutschsprachigen Raum, warnt vor
nicht wieder gutzumachende Schäden für das Kulturverständnis und die Deutschsprachkenntnisse in Italien, die fundamental sind für den Kulturtransfer und für die deutsch-italienische Verständigung.
Außer dem Sitz in Neapel sind in Italien die Goethe-Institute in Turin, Genua und Triest betroffen. Sie sollen Anfang kommenden Jahres geschlossen werden. Den Kahlschlag im Lieblingsland ihres Namensgebers begründet die Führung der Goethe-Institute mit veränderten geostrategischen und finanziellen Bedingungen. Künftig soll ein Schwerpunkt der auswärtigen deutschen Kulturpolitik unter anderem in Zentral- und Osteuropa liegen. In Süditalien aber fühlen sie sich verlassen. Die Bildungsarbeit, die das Goethe-Institut für deutsche Lehrerinnen und Lehrer leiste, sei unverzichtbar, sagt Giusy Taranto, die an der Fachschule für Tourismus in Gagnano unterrichtet.
Ohne das Goethe-Institut hier in Neapel, ich als Deutschlehrerin habe keine Zukunft mehr, weil wo kann ich meine Ausbildung verbessern? Nur hier in Neapel beim Goethe-Institut.
Schon jetzt werde an den staatlichen Schulen in Italien vor allem auf Englisch und Spanisch gesetzt. Das französische und das spanische Kulturinstitut sind in Neapel weiter präsent. Warum das traditionsreiche deutsche Goethe-Institut jetzt seine Pforten schließen soll, kann die für das dortige Kulturprogramm zuständige Johanna Wand nicht nachvollziehen.
Wir sind ein funktionierendes Institut, sowohl im Sprachkursbereich als auch im Kulturbereich, als auch in der Bildungskooperation mit Schulen in Neapel, in Kampanien, in ganz Süditalien. Wir funktionieren. Warum werden funktionierende Institute geschlossen?
Die Bundesregierung hat für das kommende Jahr das Budget der Goethe-Institute um 24 Millionen Euro gekürzt. In Neapel haben 10 der 11 Beschäftigten nach eigenen Angaben eine Kündigung erhalten. Nur die Direktorin soll das Institut weiter repräsentieren, aber ohne festen Sitz, ohne Sprachangebot. Professor Donofrio hält den Rückzug des Goethe-Instituts aus Neapel, aber auch aus Genua, Turin und Triest für fatal. Auch mit Blick auf die politische Entwicklung in Europa und wieder wachsende Vorurteile gegenüber Deutschland.
Die natürlich ganz leicht durch politische Instrumentalisierung auch manipuliert werden können. Und in einer Zeit von Nationalismen und Hervorkommen von Rechtsextremisten sehr, sehr gefährlich sein können.
Andrea Donofrio, Geschichtsprofessor und einer von vielen Kritikern der Schließung der italienischen Goethe-Institute. Im Bericht von Jörg Seiselberg. Er war zu Besuch im Palazzo Sessa in Neapel. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Heute hat Florian Werner die Feuilletons von morgen Samstag, den 12. November, gelesen.
Die Internetsuchmaschine Google verzeichnet 3,5 Milliarden Suchanfragen am Tag. Aber offenbar zu wenige aus Kassel. Nach dem Eklat um antisemitische Werke, die bei der letzten Dokumenta zu sehen waren, wollte man dort eigentlich alles besser machen. Nun sitzt aber ein Dichter in der neuen Findungskommission, der eine antisemitische Erklärung der pro-palästinensischen BDS-Kampagne unterzeichnet hat. Nachdem der Dokumenta-Geschäftsführer den Dichter am Donnerstag noch verteidigt hatte, erklärt er dessen Verhalten nun plötzlich für inakzeptabel. Statt einer kurzen Google-Recherche hat man sich offenbar darauf verlassen, dass sich alle 6 Mitglieder der Findungskommission vor Aufnahme der Arbeit von der BDS-Bewegung explizit distanziert hätten, wie die Dokumenta mitteilt, schreibt Laura Herdreiter in der Süddeutschen Zeitung. Was so eine kleine Internetanfrage doch manchmal bewirken kann oder vermeiden könnte. Hey Google! Vertrauen in die weltverbessernde Kraft der neuen Medien setzt man offenbar auch in Argentinien. Dort gastiert gerade der amerikanische Pop-Überstar Taylor Swift. Und ihre Fans, die sogenannten Swifties, nutzen diese Gelegenheit, um in sozialen Netzwerken Stimmung gegen den rechten Präsidentschaftskandidaten Javier Milei zu machen. Immer wieder hieß es in den letzten Jahren, Pop ist tot, weil er nicht mehr politisch ist. Die Swifties stellen unter Beweis, dass das Quatsch ist. Auch wenn das, was früher die Protestsongs waren, heute die Instagram-Bildchen sind. Power to the People scheint zumindest im Pop zu funktionieren, jubelt Paula Irmschler in der Tageszeitung unter der Überschrift Swifties sind Aktivisties. Naja, sagen wir mal so, es gab eine Zeit, da galt das Teilen von Instagram-Bildern noch nicht als Aktivismus und ein TikTok-Video nicht als Empowerment. Ja, auch bei der linksalternativen Taz. Womit wir beim wirren Gerede alter weißer Männer wären. Einer, der an den Swinging Swifties, die unter der Schirmherrschaft von Mrs. Swift stimulierende soziale Swift-Effekte aufschillern lassen, zumindest sprachlich seine helle Freude gehabt hätte, ist der Komiker Loriot. Am Sonntag würde er 100 Jahre alt und das ist so ziemlich allen deutschsprachigen Feuilletons eine ausführliche Huldigung wert. So schreibt Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung über den berühmten Nudelsketch, in dem eine Suppennudel unbeirrbar über das Gesicht eines Mannes wandert, während dieser gerade einen Heiratsantrag machen will. Pathos und Pasta sind hier in einer Szenerie männlicher Urängste zusammengebracht, wie sie sich Sigmund Freud nicht besser hätte ausdenken können. Wenn Loriot auf seiner Fernsehcouch sitzt, dann liegt in Wahrheit das erweiterte deutsche Sendegebiet auf einer eben solchen. Die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hingegen nähert sich Loriot in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung weniger von der psychoanalytischen Seite her als vielmehr mit dem Instrumentarium der Seinsphilosophie. Selbst Loriot kann in seinen Figuren, die er auch selbst darstellt, keine Selbstheit in der Ichheit sein. Dieses Ich ist Loriot persönlich also ein anderer. Ich, die ich auch, aber nicht nur, natürlich auch eine andere bin, jedoch nicht diese andere, sondern eine andere andere, kann mich darüber immer wieder abhauen vor Lachen. Oder denkt die Literaturnobelpreisträgerin womöglich gar nicht an Loriot, sondern an Martin Heidegger? Egal, wer auch immer gemeint ist, wer auch immer wir sind, darauf einen Jodler. Hollerie, du Dödel, die.
Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.